Guten Morgen. Und einige verstehen es vielleicht noch besser, wenn ich sage Salam. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid heute Morgen, dass wir miteinander feiern können. Ich möchte einsteigen mit einer kurzen Geschichte und um Missverständnisse zu vermeiden, sage ich von vornherein, sie hat sich nicht hier in unserer Gemeinde ereignet. Eine sehr, sehr fromme Frau hatte beobachtet, dass der Pastor in fröhlicher Runde gerne, ihrer Ansicht nach zumindest, auch mal ein Glas Wein zu viel getrunken habe. Als sie deshalb das Trinken von Alkohol pauschal als sündhaft bezeichnete, versuchte der Pastor ihr zu erklären, guck mal, Jesus war auch auf einer Hochzeit und da wurde sogar von ihm aus Wasser Wein gemacht. Daraufhin kommentierte die Dame, ja, da wäre er auch besser nicht hingegangen. Es gibt manche Menschen, die sind, denen ist Jesus einfach zu fröhlich. Die Bibel spricht eigentlich sehr unbefangen vom Wein. Sie preist ihn geradezu als Gabe Gottes und Ausdruck seines Segens. Von Noah wird beispielsweise erzählt, dass er der Erste gewesen sei, der einen Weinberg gepflanzt habe. Zugegeben, gleich darauf wird auch berichtet, was ein übermäßiger Konsum des Weines anrichten kann. Doch irgendwie gilt das ja für alle Formen des irdischen Segens, den Gott uns zukommen lässt. Übermaß tut selten gut. Wein wurde jedenfalls von den meisten Israeliten grundsätzlich als ein Zeichen von Fülle und Segen verstanden. Jesus hat mit seinen Jüngern auch Wein getrunken und mit ihnen gefeiert, so dass einige seiner Gegner ihn sogar als Fresser, Säufer und Freund der Sünder bezeichneten. Nun habe ich eben schon das erste Wunder, zumindest nach dem, was Johannes uns aufgeschrieben hat, das erste Wunder erwähnt, das Jesus nach Johannes getan hat. Und diesen Text möchte ich uns heute Morgen lesen. And I ask our friend Motesa to come forward now, please. Wir werden das dann noch in einer anderen Sprache hören, wie so häufig die viele von uns, die heute hier sind, sprechen. Ich lese zuerst in Deutsch. I will read in German first and then you read the text in Persian. Es steht in Johannes Evangelium Kapitel 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus und selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, »Sie haben keinen Wein mehr.« Jesus erwiderte, »Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
معجزه در عروسی. دو روز بعد مادر عیسی در یک جشن عروسی در دهکده قانا در جلیل مهمان بود. عیسی و شاگردان او نیز به عروسی دعوت شده بودند. هنگام جشن شراب تمام شد. مادر عیسی با نگرانی نزد او آمد و گفت شرابشان تمام شده است. عیسی فرمود از من چه می‌خواهی؟ هنوز وقت آن نیست که معجزه ای انجام دهم. با این حال مادر عیسی به خدمتکاران گفت هر دستوری به شما میدهد اطاعت کنید. در آنجا شش خمره سنگی بود که فقط در مراسم مذهبی از آن استفاده میشد و گنجایش هر کدام حدود 100 لیتر بود. عیسی به خدمتکاران فرمود این خمره ها را پر از آب کنید. وقتی پر کردند فرمود حالا کمی از آن را بردارید و نزد گرداننده مجلس ببرید. وقتی گرداننده مجلس آن آب را که شراب شده بود چشید، داماد را صدا زد و گفت چه شراب خوبی، مثل اینکه شما با دیگران خیلی فرق دارید، چون معمولا در جشنها اول با شراب خوب از مهمانها پذیرایی میکنند و بعد که همه سرشان گرم شد شراب ارزانتر را میآورند. ولی شما شراب خوبی را برای آخر نگاه داشته اید. او نمیدانست که شراب از کجا آمده است، ولی خدمتکاران میدانستند. این معجزه عیسی در دهکده قانای جلیل اولین نشانه قدرت دگرگون کننده او بود و شاگردان ایمان آوردند که او واقعا همان عیسی مسیح است.
Thank you. Ja, wir haben gestern Abend diesen Text schon einmal zusammen gelesen und wie so viele Texte aus der Bibel war es wohl so, dass er diesen Text zum ersten Mal gelesen hat. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, auch wenn ich wusste, worum es geht, aber ich sah, wie auf einmal, als er las, ein Lächeln über sein Gesicht zog. Er fand das offenbar lustig. Und das finde ich eine natürliche Reaktion. Wir müssen nicht immer heilig gucken, wenn wir die Texte der Bibel lesen, sondern darin erkennen wir auch an manchen Stellen tatsächlich Gottes Humor und der schlägt hier sicherlich auch so ein bisschen durch. Jesus hatte in dieser Situation gerade angefangen, sein Team zusammenzustellen. 6 Leute hatten sich bereits zu ihm gesellt, einer davon, Nathanael, stammte aus dieser Ortschaft Schirbet Kana, einer 6 Kilometer von Jesu Heimatstadt Nazareth entfernt liegende Ortschaft. 3 Tage nach der Berufung seiner ersten Schüler landeten sie dort bei einer Hochzeit. Möglicherweise von Verwandten Jesu, denn seine Mutter war ja auch schon da. Eine Hochzeit war so ungefähr das Größte, was man sich damals in der Gesellschaft, in der Kultur überhaupt vorstellen kann. Das war der absolute Höhepunkt, so wie es zumindest für die beiden, die heiraten, ja auch ein absoluter Höhepunkt ist. Eine Hochzeit war damals allerdings keine eintägige Feier. Es waren immer mehrere Tage, manchmal sogar eine ganze Woche. Da die Gäste dann in dieser Zeit auch gehen und kommen konnten oder kommen und gehen konnten, umgekehrt, wann sie wollten. Und so war das auch bei Jesus und seinen Leuten. Das Leben seiner Schüler oder seiner Studenten, seiner Jünger, die mit Jesus gingen, fing also eigentlich an mit einer Riesenparty. Gar nicht mit einer frommen Belehrung, sondern direkt Teilnahme an einer Hochzeitsfeier und da wurden sie in die Fröhlichkeit Jesu direkt mitten hineingenommen. Jesus feierte, mitten unter den Menschen. Die Begegnung Jesu mit seiner Mutter ist sehr aufschlussreich. Bisher hatte er, so schreibt Johannes, das ja noch gar kein Wunder getan. Es ist auch nicht ersichtlich, dass sie so etwas von ihm erwartete. Sie meinte wohl einfach, er könnte ja jetzt mal irgendwie helfen, da ist kein Wein mehr. Ich weiß nicht, Aldi oder sowas gab es noch nicht, wo man welchen hätte holen können. Vielleicht gab es Winzergenossenschaften in der Nähe, keine Ahnung, an was sie dachte. In deutschen Übersetzungen liest sich dieser Teil des Textes manchmal so, als habe Jesus seine Mutter angefahren. Nein, er stellt nur klar, dass er die Entscheidung darüber hat, wann er handelt. Und seine Mutter rechnet offenbar damit, dass das bald geschieht. Denn sie sagt den Jüngern, tut, was immer er euch befiehlt. Eigentlich eine ganz profane Geschichte. Und genau das ist für mich das Erstaunliche. Johannes schildert uns Jesus als einen ganz normalen Menschen. Er reist zur Hochzeit seiner Freunde oder Verwandten an. Er muss gegenüber seiner Mutter klarstellen, Mutter, ich bin jetzt erwachsen. Und ich möchte selber entscheiden. Das ist alles so normal. Da treffen wir nicht auf einen religiösen Fanatiker, der nur spirituelle Themen drauf hat und der dem richtigen Leben ja schon längst Adieu gesagt hat. Jesus wird uns beschrieben als jemand, der mittendrin im Leben steht. Er ist sozusagen alltagstauglich. Er ist einer von uns. Und er sorgt für Spaß. Er bremst ihn nicht. Immerhin heißt es ja hier im Vers 10, dass der Verantwortliche dieser Party sagt, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Andere Übersetzungen, Luther zum Beispiel, sagen hier sogar, wenn sie trunken sind. Da müsste man doch eigentlich erwarten, dass Jesus der Sache mal ein Ende macht. Aber er handelt ganz anders. Gut, sicherlich ist dieser Text hier keine Empfehlung für unkontrolliertes Saufen. Komasaufen und Ähnliches gab es in der damaligen Kultur nicht. Und trotzdem hat Jesus offenbar eine gelassene Haltung gegenüber einer Lebensfreude, die auch mal über die Stränge schlagen kann. Jesus war radikal. Er war radikal normal. Wenn man die Mengenangaben für die Wasserkrüge ernst nimmt, dann hat Jesus aus 6 Krügen mit, ich sag's jetzt mal, im Durchschnitt 100 Litern Inhalt in Wein verwandelt. Rechnet man eine 3/4 Liter Flasche pro Person, obwohl die Leute ja schon angetrunken waren, so hätte der Hochzeitsplaner 800 Gäste in die Einladungsliste aufnehmen müssen. Nun denn, wie gesagt, rechnet man eine 0,75 Liter Flasche pro Person. Ausgerechnet Johannes, der sein Evangelium, seine Schilderung von Jesus damit beginnt zu erklären, dass Jesus Gott ist, dass in ihm für uns die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, schildert das erste Wunder Jesu auf diese Art und Weise. Kann es sein, dass Gott uns viel näher ist, viel mehr an uns und unserem Leben teilhat, als wir denken? Dass er gar nicht der fern von uns im Himmel thronende Gott ist? Dass hier deutlich werden soll, dass Gott Interesse an dem hat, was wir leben, was uns erfreut, was uns schmerzt? Dass ihn sogar interessiert, dass wir richtig feiern können? Jedenfalls heißt es ja am Schluss des Abschnitts, durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Vielleicht geht es durch manche Köpfe hier, bei seinem ersten Wunder hätte er sich aber ein bisschen vernünftiger anstellen können. Vielleicht wäre das doch geschickter gewesen, er hätte einen Blinden, einen Lahmen oder einen Leprakranken geheilt. Damit hätte er was für Diakonie und Gesundheitswesen getan. Dafür hätte es sich viel eher gelohnt, die Naturgesetze zu übertreten. Aber viel Wasser in noch mehr Wein verwandeln, Entschuldigung, das ist doch so eine peinliche Taschenspielerei mit dem Wunderglauben, oder nicht? Damit, glaube ich, wäre die Geschichte der Hochzeit von Kana missverstanden. Sie gehört zu den Wundern, die auf kindliche, unschuldige Weise Fülle, Überfluss und Heil in den Mittelpunkt rücken. Damit steht die Hochzeit von Kana auch nicht allein. Es gibt noch andere Geschichten bei anderen Evangelien, zum Beispiel die sogenannte Speisung der 5000, wo körbeweise Brot und Fisch am Schluss übrig bleiben. In anderen Worten, Jesus erfüllt nicht unsere Erwartungen, er entspricht nicht unseren Vorstellungen. Aber wenn wir uns auf ihn einlassen, ihm erlauben zu handeln, kann es sein, dass wir mehr bekommen, als wir uns jemals vorgestellt haben. Die Person, die bereit ist, sich auf ihn einzulassen, ihn kennenzulernen, die erfährt durch Jesus etwas über Gott. Sie erfährt, Jesus feiert und hilft. Jesus ist ansprechbar für die profanen Dinge des Lebens. Jesus ist nicht nur für spezielle Sonderfälle zuständig. Er will nicht nur angesprochen sein, wenn es um Leben und Tod geht. Natürlich auch dann. Meine Erfahrung ist, dass er dann zur Seite stehen und neue Hoffnung schenken kann, wenn alle unsere Worte das nicht mehr können. Natürlich ist er da ansprechbar. Aber er ist auch für uns in unseren ganz profanen Alltagssorgen da. so wie er auch in unserem Alltag eine Rolle spielen sollte. Wer Jesus in seinem Alltag eine Rolle spielen lässt, wird Jesus in seinem Alltag erfahren. Wer Jesus erlaubt, auch im Alltag eine Rolle im Leben zu spielen, der wird mit ihm auch über den unangenehmen Kollegen sprechen, der einem das Leben schwer macht. Und vielleicht erleben, dass sich der Zugang zu diesem Menschen ändert. Natürlich kann es auch eine unangenehme Kollegin sein. Der wird vielleicht erleben, was Jakobus in seinem Brief an eine verfolgte Christenheit empfohlen hat. Da schreibt er im 5. Kapitel des Jakobusbriefes: Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Der, der sich auf Jesus im Alltag einlässt, der wird aber auch erleben, dass er nicht alleine ist, dass Gott Gemeinde erfunden hat, auch damit wir füreinander da sind, in aller Unvollkommenheit. Jesus ist ansprechbar, auch wenn Besuch da ist und man feststellt, dass man offenbar nicht genug eingekauft hat, so wie das bei dieser Hochzeitsparty der Fall war. Jesus kann man vertrauen. Wie hieß es doch? Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: Tut, was immer er euch befiehlt. Und dann kommt das mit den Weinkrügen, die gefüllt werden, oder den Wasserkrügen, und dann wird Wein draus. Jesu Mutter vertraute ihm. Was Jesus dann sagte, klang nicht logisch. Tut etwas davon in ein Gefäß, bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Die Leute wussten ja nur, es handelt sich um Wasser. Gott hat ja auch nicht gesagt, dass wir immer alles verstehen. Er hat auch nicht gesagt, dass immer alles gut und glatt verläuft. Aber die Diener machten es. Diese Geschichte macht deutlich, was die Erfahrung vieler Christen ist. Es ist gut, Vertrauen zu haben, auch wenn ich gerade mal nicht alles verstehe, was Gott so tut. Jesus selber hat einmal gesagt, übrigens im gleichen Evangelium, im 7. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 17, wenn jemand bereit ist, den Willen Gottes zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. In anderen Worten, lass dich doch einfach einmal auf mich ein, sagt Jesus. Lerne meine Gedanken kennen und schau mal, ob sie sich leben lassen. Es könnte sein, dass du erlebst, dass Gott ganz anders ist und viel mehr zu geben hat, als du denkst. Jesus lädt uns ein, nicht nur bei bestimmten Gelegenheiten, sondern im Alltag an ihn zu denken, den Alltag mit ihm zu besprechen, auch das Besondere und das Großartige mit ihm zu besprechen. Sich einfach mal darauf einzulassen, dass seine Gedanken für uns gut sein könnten. Und dann werden wir erkennen, wo sie herkommen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist, dass du jetzt hier in unserer Mitte bist, dass du da bist für uns, mit dem, was uns freut, was uns Sorgen macht, was uns gut tut und was uns schmerzt. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dich erfahren dürfen, dass du aufrichten und neuen Mut schenken kannst. Danke, Herr, für diesen Tag, an dem wir einfach miteinander feiern dürfen, einander begegnen dürfen, einander Gemeinschaft erleben dürfen, die du schenkst. Danke, Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass du diesen Tag über in unserer Mitte bist. Danke, dass du mit uns gehst, dass du versprochen hast, dass du bei uns bist alle Tage. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.